Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. In der Lausanner Stadtregierung kommt es zu einer Rochade. Der bisherige Polizeichef Marc Vuillemier von der Linksaußenpartei der Arbeit gibt dieses Dossier ab. Seine Arbeit war in letzter Zeit stark in die Kritik geraten. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, warum Vuillemiers Arbeit so umstritten war.
Ja, im Wesentlichen, weil es in den letzten Monaten immer wieder zu Zwischenfällen kam. An unzähligen Wochenenden kam es nachts nach der Schließung der Lausanner Nachtlokale zu Ausschreitungen, ja sogar zu Auseinandersetzungen zwischen Partygänger und Polizisten. Dazu kommt noch, dass in gewissen Quartieren die Drogenszene ziemlich außer Kontrolle geraten ist, und in diesem extrem schwierigen Umfeld hat offenbar Marc Vuillemier schlicht keinen Ausweg und keine Lösungen mehr gefunden.
Ist dieser Rücktritt also gerechtfertigt?
Ja, das kann man nicht sagen. Man war schon eher überrascht, vor allem über den Zeitpunkt. Denn klar, Marc Vuillemier wurde zum Teil kritisiert, harsch kritisiert, vor allem im bürgerlichen Lager. Aber der Druck seitens der Bevölkerung oder der Medien, der war nicht enorm. Schließlich war man sich bewusst, dass er nur einen sehr engen Spielraum hatte. Die Lausanner Polizei ist sehr stark auf die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei angewiesen. Die Mittel sind beschränkt und die Problematik ist komplex. Insofern ist es nicht oder jedenfalls nicht nur der externe Druck, der Marc Vuillemier zu diesem Rücktritt aus dem Polizeidossier geführt hat, sondern viel eher das Klima innerhalb der Lausanner Stadtregierung. Wir hatten ja vor einigen Wochen darüber gesprochen, wie Daniel Briller, der bekannte Stadtpräsident, plötzlich ein Interview gab, wo er versprach, dass er bis Ende 2013 keine Dealers mehr auf den Lausanner Straßen sehen würde. Dabei ist das doch gar nicht sein Dossier. Dazu kamen noch weitere kleine Stiche aus dem linken Lager gegen Vuillemier, und das wurde ihm offenbar eindeutig zu viel. Er sagte es ja selbst diese Woche: Wenn andere das Gefühl haben, sie können es besser, dann sollen sie nun zugreifen.
Und der Mann, der es jetzt besser machen soll, der Marc Vuillemier ersetzt, der heißt Grégoire Junot und kommt aus der SP. Was ist er denn für ein Mann?
Er ist eigentlich ein Mann mit wenig Exekutiverfahrung. Er ist ja erst bei den letzten Wahlen in die Lausanner Stadtregierung gewählt worden. Doch gemäß vieler Kommentatoren habe der Gatte der neuen SP-Vizepräsidentin Geraldine Savary bereits bewiesen, dass er weiß, wie man führt. Er gilt auch als gut beraten, als gut vernetzt, als enger Vertrauter von Regierungsrat Pierre-Yves Maillard. Doch dass er bereits die Polizei übernehmen würde, damit hatte man nicht unbedingt gerechnet. Nun ist der Mann wirklich gefordert und es steht für ihn vieles auf dem Spiel, denn sollte es ihm gelingen, das Sicherheitsdossier zu entspannen, dann stehen die Chancen gut, dass er bei den nächsten Wahlen die Nachfolge von Daniel Briller als Stadtpräsident antreten kann.
Nun steht also dieser Ersatzmann da, Grégoire Junot. Gibt es denn auch Unzufriedene mit dieser Wahl?
Die Kulturszene ist bestimmt nicht begeistert. Grégoire Junot war bis diese Woche Kulturverantwortlicher und machte seinen Job eher gut. Die Kulturszene empfand, dass sie endlich einen Ansprechpartner hatte, der dieses Milieu und das kulturelle Schaffen auch kennt. Doch nun, nach dieser Rochade, übernimmt Daniel Briller die Kultur. Der Stadtpräsident gilt zwar als brillanter Politiker, doch man befürchtet, dass er mit Kultur und vor allem mit der sehr lebhaften Musikszene in Lausanne nicht allzu viel am Hut hat.
Ein weiteres Thema, wiederum mit Unzufrieden aus der Welt der Kultur. Die Weinbauern der Watt sind diese Woche nach Bern gefahren, um zu protestieren. Ein Umzug mit dem Traktor. Gegen wen oder was haben sie denn protestiert?
Gegen den in ihren Augen zu großen Weinimport aus dem Ausland. Unter dem starken Franken sind die Überschüsse vor allem an Weißweinproduktion andauernd angewachsen, und somit haben viele Winzer große Verluste einfahren müssen. Denn Großverteiler Coop und Migros verhandeln momentan Einkaufspreise von unter 2 Franken pro Liter, während ein Schweizer Winzer mindestens 2 Franken 60 pro Liter brauchen würde, um seine Produktionskosten zu decken.
Aber wer genau ist denn die Konkurrenz?
Ja, die Konkurrenz kommt vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Da können Großverteiler Wein einkaufen für 1,50 Euro pro Liter. Gegenüber dieser Konkurrenz haben die Westschweizer Winzer ganz klar das Gefühl, dass sie nicht mit gleich langen Spießen kämpfen.
Und was passiert denn jetzt? Jetzt haben die Vignerons protestiert, aber gibt es da irgendwelche konkreten Maßnahmen?
Ja, jetzt kommt es zu einer politischen Debatte. Die Wenzer verlangen eine Bundeshilfe von 15 Millionen Franken. Doch gemäß WTO-Regeln können keine solchen Subventionen fließen. Eine weitere Debatte findet nun im Bundeshaus statt. Der Walliser Nationalrat Oskar Freisinger hat diese Woche eine Motion eingereicht, die verlangt, dass Weinimporteure nur so viel Wein in die Schweiz einführen dürfen, wie sie an einheimischen Wein absetzen. Deshalb sei das Importkontingent neu zu verteilen. Nur so könnten unsere Reben erhalten werden, beteuerte der Politiker und fand dabei auch im linken Lager Unterstützung. Doch ob er damit eine Mehrheit findet, ist fraglich. Und auch unter den Winzer selbst teilt das Dossier die Gemüter. Denn es gibt auch viele, die der Ansicht sind, man solle endlich die Massenproduktion für Großverteiler stoppen oder jedenfalls sehr stark begrenzen und nur noch auf Qualität und Spezialitäten setzen. Nur so könne man der ausländischen Konkurrenz Paroli bieten.
Sprich, die Protestierenden, das waren eigentlich Weinproduzenten, die billigen Weißwein machen und nicht diese angesprochenen Spezialitäten.
Ja, sagen wir es so, es sind vor allem Weinproduzenten, die viel Weißwein angepflanzt haben. Sie produzieren zum Teil auch Spezialitäten neben diesem Massenweißwein. Doch der Markt für Spezialitäten, der ist ja auch nicht riesig. Man muss da plötzlich ein neues Kundensegment finden. Ein Kundensegment, das bereit ist, 13, 14 bis 17 oder 20 Franken ausgeben für eine Flasche Schweizer Weißwein. Und ja, es dauert eben Jahre, bis man eine solche Kundschaft finden kann, bis man sie ausdehnen kann. Und das ist nicht bei allen den Fall. Dazu kommt auch noch ein Generationenproblem. Wir haben ja in der Westschweiz wie überall auch eine ältere Generation, die eben davon lebte, dass sie ein oder zwei Weine produzierte, im Waadtland vor allem gewöhnlichen Schassler, und solchen Wein kann man eben nicht mehr massenhaft verkaufen, jedenfalls nicht an Einzelkunden. Und die neue Generation, die ist jetzt ganz klar auf Spezialitäten ausgerichtet und man hat es gesehen, viele Junge gab es in Bern nicht.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli, am Samstag, den 22. September, kommt es zu einem speziellen Auftritt im Rahmen der Festivitäten zum 250. Geburtstag der Zeitung 24 Heures. Das Projekt heißt Le Mur du Son, die Klangmauer. Was passiert denn da genau?
Etwas ziemlich Außerordentliches. Es kommt zu einem riesigen Konzert. Über 230 Chorsänger, begleitet von 30 Musikern. Bis dahin klingt das zwar banal, doch das Ensemble wird sich nicht wie üblich auf einer gewöhnlichen waagrechten Bühne produzieren, sondern eben auf einer senkrechten. Ein Gerüst, das 27 Meter breit und 29 Meter hoch ist und wie eine Art Hochhausmosaik aussehen soll. Dazu kommt noch, dass auf dieser Mauer der Klänge, Videos und Bilder projiziert werden sollen. Das Ganze soll eine sehr originelle und vor allem einmalige Show geben.
Le Mur du Son, also eine tatsächliche Klangmauer. Woher kommt denn dieses Projekt?
Das Projekt kommt aus Kanada. Ein Inszenierer dort fand, dass man vor allem bei Großanlässen in den hinteren Reihen die Musiker viel zu wenig sieht, vor allem wenn es eben viele Musiker und Sänger sind. Und so kam die Idee einer senkrechten Bühne.
Ein kanadisches Projekt bei einer Schweizer Feier. Wird man denn den helvetischen Hintergrund auch spüren?
Ja, ganz eindeutig. Schließlich handelt es sich ja um den Geburtstag einer waadtländischen Zeitung. Insofern hat man auch lokale Persönlichkeiten eingeladen, unter anderem Bastian Baker, der man ja auch in der deutschen Schweiz mittlerweile gut kennt. Und der Chor wird selbstverständlich auch Stücke aus der lokalen Folklore interpretieren. Doch dabei soll es nicht bleiben. Man will keine schlicht lokale waadtländische Shows, sondern eben auch nationale und internationale Schlager spielen. Schließlich soll es ein Spektakel sein für klein und groß und für Zuschauer, die nicht nur aus dem Waadtland kommen.
Ein großes Spektakel ist da angekündigt. Ich nehme jetzt an, dass die Erwartungen sehr groß sind.
Ja, absolut. Momentan ist es noch ein bisschen schwierig, diese Erwartungen zu beziffern, denn der Eintritt wird frei sein. Insofern gibt es keinen Vorverkauf, wo man etwa ermessen könnte, wie hoch die Erwartungen sind. Doch Eintrittskarten braucht es alleweil. Diese könnten ab nächster Woche abgeholt werden in Lausanne und man schätzt, dass 10.000 bis 12.000 Zuschauer kommen werden an eine Show, die für einen einzigen Abend konzipiert worden ist und an der seit Monaten gearbeitet wird.
Gibt es denn noch weitere Festivitäten zum Geburtstag der Zeitung 24 Heures?
Es wurden mehrere Sonderausgaben herausgegeben. Es ist auch so, dass seit einem Jahr 24 Heures auf der letzten Seite des Blattes auf die Waadtländer Geschichte zurückgreift, der letzten 250 Jahren. Es kam ja auch zu einer Wahl, wer denn der größte Waadtländer der letzten 250 Jahren war. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Es wurde Jean-Pascal de la Murat gewählt. Und es gibt noch weitere Festivitäten, die aber bestimmt im kleineren Kreis durchgeführt werden.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Das Outlet-Center Foxtown in Mendrisio hat diese Woche die Schlagzeilen im Tessin beherrscht. Es soll nämlich sonntags nicht mehr öffnen können. Und dies, obwohl die Sonntagsöffnung seit 17 Jahren besteht. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie es so weit kommen konnte.
Nun, es ist eine vertrackte Geschichte. Wie Sie richtig sagen, ist Foxtown seit 17 Jahren am Sonntag geöffnet. Doch was nun entscheidend war, dass ein neuer Player ins Spiel gekommen ist, nämlich ein weiteres Einkaufszentrum mit dem Namen Centro Ovale in Chiasso, das im September 2011 aufgemacht hat. Dieses Einkaufszentrum, es sieht von außen aus wie ein gigantisches UFO, so ein Ei. Das möchte nämlich auch am Sonntag aufhaben. Nur die Gewerkschaft will das nicht. Sie hat mit allen Mitteln dagegen opponiert und sogar die Staatsanwaltschaft angerufen, weil dort nämlich gegen das Bundesgesetz für Arbeit am Sonntag verstoßen würde.
Und deswegen muss nun Foxtown schließen?
Nun, im Prinzip ja. Das Departement sagt, das Wirtschaftsdepartement, was für Foxtown gilt, müsste eigentlich auch für andere gelten. Also der Gleichheitsgrundsatz. Aber, und das ist die Schwierigkeit, eben bisher konnte Foxtown öffnen, weil die Sozialpartner eigentlich eine Einigung hatten. Und man spricht, das finde ich relativ viel sagen, von einer tolerierten Illegalität. Nun, wenn die Gewerkschaft bei Foxtown einverstanden war, aber in einem anderen nicht, in einem anderen Fall, dann ist diese Art Pakt hinfällig geworden und deswegen hat nun das Departement entschieden, sonntags sollte auch im Foxtown Schluss sein.
Und was sagen die Gewerkschaften dazu?
Nun, sie beharren darauf, dass Foxtown eine einmalige Realität sei. Dieser Laden, übrigens 160 Läden inzwischen, diese seien so besonders und das sei auch für den Tourismus etwas Besonderes, dass man dort eine einmalige Ausnahme machen müsse. Und das könne aber nicht heißen, dass man nun dem Sonntagsverkauf Tür und Tor öffnet. Das Departement hingegen, wie ich kurz sagte, vertritt den Gleichheitsgrundsatz und da gehen die Meinungen natürlich auseinander.
Und wie hat Foxtown selbst darauf reagiert?
Ja, Patron Silvio Tarchini, der ist wirklich sauer, kann man sagen, denn er sagt, warum sollte etwas nicht mehr funktionieren, wenn es 17 Jahre funktioniert hat? Und er sagt, der Sonntagsverkauf ist für uns wichtig, denn am Sonntag werden 65 Millionen Franken umgesetzt im Jahr. Das macht ungefähr ein Viertel des Jahresumsatzes aus. Er meint sogar, 500 Arbeitsplätze seien in Gefahr, wenn Foxtown schließen müsste. Außerdem hat er sich geärgert, dass die Finanzdirektorin diesen Entscheid so kurzfristig mitgeteilt hat, nämlich praktisch nur einige Tage vor dem 1. Oktober. Er meint, das sei ja eigentlich eine Frechheit.
Und wie geht's nun weiter?
Nun, es gab einen wirklichen Aufstand, muss man sagen, gegen diesen Entscheid des Wirtschaftsdepartements. Die Wogen gingen da in diesen Tagen sehr hoch. Und was hat die Regierung, also der Staatsrat, gemacht? Er hat entschieden, dass er nun nochmal über die Bücher will. Er hat eine Art Waffenstillstand einberufen in dieser Frage und hat entschieden, für 3 Monate oder für die nächsten Monate auf jeden Fall Foxtown diese Sonntagsöffnung zu lassen, also diese tolerierte Illegalität, von der ja immer wieder die Rede ist. Und in dieser Zeit will man die Sozialpartner nochmal an einen Tisch holen, schauen, ob man diese verhärteten Fronten da etwas lockern kann. Nur das Problem ist, dass natürlich das Bundesgesetz über die Arbeit immer dasselbe ist. Also man muss wirklich schauen, wie sie diesen gordischen Knoten, sage ich mal, lösen wollen. Aber insgesamt ist wirklich eine Situation entstanden, ein Pasticcio, wie wir hier sagen, das schon absurde Züge hat. Denn letztlich wollen eigentlich alle in diesem Fall, dass Foxtown offen bleiben kann. Niemand will schließen am Sonntag und trotzdem könnte es wirklich soweit kommen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, Gerhard Lob. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg von dieser Woche betrifft die Schweiz und auch das Tessin mit der Enklave Campione d'Italia. Der dort lebende ägyptische Geschäftsmann Youssef Nada hat einen Streit mit der Schweiz gewonnen. Um was ging es bei diesem Streit denn genau?
Es ist ein Fall, von dem man sagen kann, dass er wirklich, glaube, nicht nur in Europa zu reden gab, sondern weltweit. Nada hatte Büros und eine Bank in Lugano und nach den Attentaten von New York und Washington am 11.09.2001 war er auf die Terrorliste gesetzt worden und im Anschluss danach wurden alle seine Vermögen eingefroren. Er hatte praktisch Hausarrest und das Ganze dauerte bis 2009 und dies, obwohl er stets seine Unschuld beteuert hatte und er konnte sich, und das war ein bisschen das Fatale, eigentlich auch nie offiziell gegen diese Vorwürfe verteidigen. Er war sehr geknickt in dieser Zeit. Ich habe ihn auch mal besucht. Eben, er war praktisch in seiner riesigen Villa in Campione eingeschlossen und er war ein gebrochener Mann. Sein Glück war ein bisschen, dass sich der Altständerat Dick Marty dann für ihn eingesetzt hat. Marty, der ja auch ein Europaparlamentarier gewesen ist. Und der hat diesen Fall aufs Tapet gebracht und gesagt, es sei einfach nicht möglich, dass im Kampf gegen den Terrorismus zu solchen Mitteln gegriffen würde.
Und was hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte denn genau entschieden?
Ja, Nada ist ja in den Instanzen der Schweiz abgeblitzt. Er hatte sich erhofft, er würde hier von der Terrorliste gestrichen. Aber selbst das Bundesgericht sagte ja damals, das sei nicht möglich, weil sich eben die Schweiz an das übergeordnete Recht, nämlich der Vereinten Nationen, halten müsse. Und nun hat er eben geklagt dann in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und diese Woche kam das Urteil übrigens, ironischerweise muss man etwas sagen, vielleicht am 12.09., also einen Tag nach dem Jahrestag von 9/11. Und für Nada ging dieses Urteil, sage ich mal, sehr positiv aus, denn man hat ihm in den meisten Fragen Recht gegeben. Tatsächlich wurde sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und sein Anspruch auf eine wirksame Beschwerde verletzt. Das sind zwei sehr wichtige Punkte. Und dieser Entscheid ist natürlich besonders wichtig, weil in Straßburg die Große Kammer entschieden hat, 17 Richterinnen und Richter. Also das ist ein Entscheid, der wirklich wichtig ist. Ich fand noch persönlich interessant, dass eben das Bundesamt für Justiz hat es ja mitgeteilt, aber nicht weiter kommentiert. Man sagte nur, man nehme dies zur Kenntnis.
Gerhard Lob, bei unserem nächsten Thema kommen wir zu etwas praktischeren Dingen, nämlich Verkehrsfragen. In Bellinzona tobt der Abstimmungskampf, denn am 23. September wird entschieden, ob dort ein Autobahn-Halbanschluss gebaut werden soll. Um was geht es dabei konkret, Gerhard Lob?
Ja, wie Sie richtig sagten, einen Autobahn-Halbanschluss. Es ist sozusagen Autobahn-Ausfahrt Bellinzona-Mitte, wenn man will, aber eben nur Ausfahrt, keine Einfahrt. Und der Große Rat im Kanton Tessin hat einen Kredit von 2,5 Millionen Franken gesprochen, und zwar für die Finanzierung eines Park and Ride in der Nähe und für einige Anpassungen im Straßennetz dort. Und dieses Projekt ist eben sehr umstritten. Die eigentliche Autobahnausfahrt, das muss man natürlich sagen, kostet viel, viel mehr Geld als 2,5 Millionen, aber das fällt unter die Regie des Bundes.
Und wie verlaufen die Positionen?
Nun, die Befürworter sagen, es sei ganz, ganz wichtig, dass dieser Autobahnhalbanschluss kommt, nämlich Anrainer Städtchen wie Giubiasco und Arbedo, die müssten unbedingt vom Autoverkehr entlastet werden. Die Gegner hingegen meinen, so wird insgesamt nur noch mehr Verkehr generiert. Es müsse nun mal endlich ganz entschieden auf den ÖV gesetzt werden. Es sind ein bisschen diese doch schon bekannten Positionen zwischen ÖV-Befürwortern und den Befürwortern des Individualverkehrs.
Apropos öffentlicher Verkehr. Da hat der Umweltverband Umverkehr diese Woche eine Analyse veröffentlicht, die mehr als 50 Orte in der Schweiz untersucht hat. Und die Tessiner Städte, die schneiden dabei nicht besonders gut ab.
Das ist so. Und schlecht wegkommt insbesondere Bellinzona und Locarno. In Lugano ist es schon besser. Und es ist eigentlich interessant, dass gerade diese Woche diese Statistik veröffentlicht wurde, denn sie zeigt effektiv einen Handlungsbedarf für Bellinzona, wo die Situation gelinde gesagt desaströs ist. Aber das liegt zum Teil auch an der Bevölkerung selbst. Sie hat nämlich zum Beispiel in einer Abstimmung dafür gestimmt, dass keine Busse durch die Innenstadt fahren dürfen. Das heißt, sie fahren alle außen rum und das ist natürlich wenig attraktiv für jemand, der mit dem Bus zum Einkaufen etwa nach Bellinzona fahren will.
Aber ist die Situation wirklich so katastrophal?
Eben, in Bellinzona kann man sagen, im städtischen Bereich ist es wirklich nicht sehr gut. In Locarno vielleicht ein wenig besser. Lugano hat Stadtbetriebe, die mittlerweile recht gut funktionieren. Insgesamt ist für den ÖV im Tessin vor allem der regionale Zugverkehr viel besser geworden. Das muss man auch anerkennen. Die Züge Tilo, wie man sie hier nennt, Ticino Lombardia, fahren ja auch über die Grenze. Und dort gab es einen sehr, sehr großen Zuwachs an Passagieren. Das zeigt eben, dass das verbesserte Angebot doch auch einiges bewirkt hat. Aber bei aller Statistik und bei allen Analysen muss man auch sagen, dass natürlich das Auto im Stellenwert des Tessiners nach wie vor eine viel höhere Wertschätzung genießt als etwa in der Deutschschweiz. Der ÖV gilt schon nicht ganz so sexy wie ein schicker neuer Wagen vor der Haustür. Die Tessiner sind da doch ein bisschen mehr wie die Italiener. Sie lieben la macchina, das Auto.
Sie sagen, die Tessiner lieben ihr Auto, aber ändert sich da nicht langsam auch etwas dran?
Ja, ich denke doch, dass ganz langsam da auch ein Umdenken stattfindet. Das zeigt sich eben schon an den erwähnten Passagierzahlen im Tilo, in diesen regionalen Zügen. Man sieht es ja im Übrigen auch an den Entwicklungen bei den ganz jungen Leuten. Das sind ja wieder viele Personen, die wollen gar kein Auto mehr, die finden das mehr gar nicht mehr so wichtig und die benutzen auch vermehrt Nahverkehrsmittel. Für das Tessin entscheidend wird allerdings die Frage werden, ob die Verstopfung der Straßen wirklich das Verkehrschaos anhält. Denn wir müssen feststellen, dass zum Beispiel zwischen Lugano und Mendrisio in den Stoßzeiten auch auf der Autobahn praktisch kein Durchkommen mehr ist. Und da wird es schon aus ganz praktikablen Gründen dazu kommen, dass die Leute vermehrt auf die regionale Nahverkehrszüge setzen, die ja doch recht pünktlich verkehren. Und dann weiß man wenigstens, wann man ankommt.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Lugano.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.